Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Heute wird es wieder ziemlich regelwerkslastig, also Fachtechnik pur. Anlass ist die neu veröffentlichte DIN 18531 mit ihren 5 Teilen und die überarbeitete Flachdachrichtlinie des ZVDH, die kurz vor der Veröffentlichung steht.
Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, heute wird es wirklich sehr, sehr flach, um nicht zu sagen ganz flach. Wir reden über Abdichtungen auf Flachdächer und wir reden über 2 Regelwerke, und zwar die 18531 und die neue Flachdachrichtlinie, wie du es schon gesagt hast, Karl-Heinz. Und ich freue mich drauf, du hast mir ja schon angekündigt, du hast ein paar Fragen vorbereitet. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, und ich freue mich auch sehr drüber, weil ich glaube, ich verstehe schon die Fachtechnik, ja, und ich weiß auch, was in den Fachregeln drin steht, vor allem immer dann, wenn es wichtig ist. Aber die Tiefe, die du hast, die habe ich halt überhaupt nicht. Und deswegen bin ich immer froh, wenn jemand wie du mir das ein bisschen besser erklärt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch die ein oder andere Hörerin oder den Hörer oder Zuschauer, Zuschauerin gibt, die vielleicht froh sind, wenn jemand wie du einfach auch mal in die Tiefe geht und mal erklärt, um was es eigentlich geht. Aber bevor wir eigentlich anfangen, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage dabei. Also gefühlt hat es ja jetzt 100 Jahre gedauert. Warum? Was war denn das Problem, dass das so lange gedauert hat, bis es fertig wird?
Ja, also eigentlich gab es nicht nur einen, es gab mehrere Gründe. Fangen wir einfach mal in der Rückwärtsbetrachtung an, und zwar im Jahr 2024. Da haben wir tatsächlich sehr viele neue Regelwerksteile auf einmal rausgebracht. Aber es war halt auch wichtig, dass die auf einmal kommen, weil die halt auch inhaltlich aufeinander aufgebaut haben. Da haben sie erstmal das neue Produktdatenblatt UDBEA haben wir rausgebracht. Dann die ja daraufhin überarbeiteten Produktdatenblätter der anderen Zusatzmaßnahme. Dann darauf aufbauen das Merkblatt Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannungen. Ja, und nicht zuletzt dann die neuen Ziegelfachregel für neue Fachregel für Ziegel und für Dachsteine. Ja, und dann gab es noch aus der Konsequenz der geänderten DIN 41 Teil 3 das neue Merkblatt Wärmeschutz. Also das war sehr, sehr viel. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, dass wir jemals in einem Jahr so viel neue Regelwerksteile rausgebracht haben. Deshalb haben wir uns auch beim ZVDH dafür entschieden, bevor wir jetzt die Flachdachrichtlinie auch noch oben drauf packen, weil die ja eigentlich fertig war, wollen wir etwas Tempo rausnehmen. Wir wollen einfach sagen, wir wollen die Dachdeckerschaft nicht überlasten, zumal wir ja eine sehr gute bestehende Flachdachrichtlinie hatten, mit der kann man ja sehr gut arbeiten. Mhm. Ja, die neue Flachdachrichtlinie war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon intern durch. Wir hatten den Gelbdruckentwurf, du erinnerst dich, die Gelbdruckphase, dann den Weißdruckentwurf. Die Fachöffentlichkeit war informiert, es gab schon mehrere Multiplikatoren-Schulungen, viele Inhalte waren also auch schon draußen angekommen. Naja, und dann kam kurz vor der geplanten Veröffentlichung noch ein Thema auf den Tisch, das wir alle so ein bisschen unterschätzt haben, und zwar die Zeichnungen, die Abbildungen. Also in den neuen Regelwerken, ihr wisst das ja alle, wenn ihr euch die angeschaut habt, dann wurden die Details ja farbig, teilweise auch perspektivisch dargestellt. Und unser Ziel war es, innerhalb der verschiedenen Fachregeln, der Merkblätter, der Hinweise, eine Standardisierung und eine Vereinheitlichung zu erreichen. Und deshalb gab es einen Beschluss des Hauptvorstands, ja, da warst du ja mit dabei, Karl-Heinz, dass sich der Grundregelausschuss ja über die Art und Weise der Abbildung Gedanken machen soll, er soll die festlegen. Ja, und dann gab es parallel dazu im August 2025 kam dann die neue DIN 18531 mit den 5 Regelwerksteilen raus. Also die Norm war damit früher fertig, währenddessen wir in der Finalisierung ja noch an der Flachdachrichtlinie im Hintergrund gearbeitet haben. Wir haben Feinheiten abgestimmt, aber wie gesagt, fertig war sie eigentlich schon vom Inhalt her. Aktueller Stand ist, die Flachdachrichtlinie wird also noch in diesem Jahr, so ist der Plan, so sagt der Rudolf Miller Verlag, noch veröffentlicht und gilt dann ab dem Jahr 2026 offiziell. Aber inhaltlich kann man sagen, seit dem Gelbdruck und der Weißdruckphase erarbeitet die Fachöffentlichkeit ja schon teilweise mit den Inhalten. Und ja, wer jetzt im Prinzip auch in diesem Zeitraum eine Abnahme hat oder jetzt eine Abnahme hat, da gilt eigentlich schon die neue Fachregel, weil es bekannt ist, dass sich da eigentlich jetzt nichts mehr ändert. Ja, insofern ist jetzt eigentlich schon, auch wenn es nur draußen ist, ist es schon vakant. Ja.
Also wirklich auch ein wichtiger Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mir leuchtet es ein, ja, das ist cool. Also manche Dinge brauchen einfach Zeit und die Fachregeln sind schon sehr beeindruckend, die wir haben, ja. Und auch die ganzen Leute, die daran mitarbeiten, auch die Mitarbeiter im ZVDH. Also hier an der Stelle wie immer auch mal der herzliche Dank wieder an allen Beteiligten, die dazu beitragen, dass wir sowas auf den Weg bringen können. Aber ich habe noch zwei Verständnisfragen. Erstens, wie viele Ausschüsse haben wir denn eigentlich und was genau ist dieser Grundregelausschuss? Und zweitens, du hast gesagt, es gab Diskussionen zur Abbildung, verstehe ich jetzt gar nicht. Wie sollen die denn künftig aussehen?
Ja, ich weiß, das war eine eher so rhetorische Frage, aber fangen wir mal damit an. Wir haben beim ZVDH insgesamt 18 fachtechnische Ausschüssen von A, Abdichtungen bis Z, ja, Holzarbeiten, Zimmerarbeiten und so weiter. Also die ganzen Ausschüsse jetzt namentlich durchzugehen, wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und jeder Ausschuss, der hat einen Vorsitzenden, Stellvertreter. Und diese Vorsitzende von den einzelnen Ausschüssen sind automatisch auch Mitglieder im Grundregelausschuss. Ja, und warum ist das so wichtig? Weil die Grundregel, das ist ja die Basis unseres eigentlichen Regelwerks. Das ist also ein eigener Regelwerksteil. Und wenn man die Fachregel anwendet, dann muss man immer die Grundregel mitlesen, also mit anwenden, weil dort stehen auch grundlegende Spielregeln. Die sind also das Fundament aller unserer Fachregeln. Und der Grundregelausschuss ist deshalb sowas wie ein Strategieausschuss für das gesamte Regelwerk, weil da sitzen die Vorsitzenden zusammen, dort werden einheitliche Entscheidungen getroffen, die für alle Ausschüsse und dann für die gesamten Regelwerke gelten. Das ist auch der Grund, warum das Thema Abbildungen, Zeichnungen dort gelandet ist. Und hier ging es halt ja um eine Grundsatzentscheidung. Und zwar der Grundregelausschuss hat dann Folgendes festgelegt. Wir sprechen also nicht von technischen Zeichnungen, sondern ganz bewusst, und so heißt es jetzt auch immer und überall, es sind Abbildungen. Die Abbildungen, die sollen farbig sein und die Schichten, die soll man klar erkennen. Ja, also Dämmung, Abdichtung, Belege und so weiter. Und ganz wichtig, die Abbildungen sind erklärende Ergänzungen und sind dem Text untergeordnet. Also maßgeblich ist immer der Text. Die Abbildungen zeigen Beispiele, wie eine regelkonforme Lösung aussehen kann, aber nicht zwingend, wie es aussehen muss. Und vor allen Dingen, das ist auch nicht die einzige Möglichkeit. Damit stellen wir im Prinzip zwei Dinge sicher. Wir haben eine einheitliche, moderne Bildsprache. Das wird dann durch alle Regelwerke hindurchgeführt. Und trotzdem bleibt noch genügend Spielraum für gleichwertige Ausführungen in der Praxis. Das war ganz wichtig auch an der Stelle.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ich kann mich aber noch erinnern, bis etwa 2016 waren beide Regelwerke ja ziemlich gleichlautend. Wir hatten auch in den Flachdachrichtlinien die verschiedenen Klassifizierungen, die Anwendungskategorien K1 und K2. Und irgendwann waren die dann in den Flachdachrichtlinien weg. Aber in der DIN 18531 standen sie immer noch drin. Da gab es also eine klare kleine Diskrepanz. Wie sieht denn das heute aus?
Also, hast du es schon richtig gesagt. Wir haben damals in der Flachdachrichtlinie ab 2016 ganz bewusst die Eigenschaftsklassen, Beanspruchungsklassen, die Qualitätsstufen K1 und K2 rausgenommen, weil das in der Praxis überhaupt kein Thema war. Ja, also die Materialqualitäten der Oberlagsbahnen haben das eigentlich hergegeben, zumindest mal ja in der Beschreibung. Und deshalb waren die Eigenschaftsklassen und Beanspruchungsklassen obsolet. Dass das teilweise in der Praxis anders aussieht, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. K2-Dächer wurden in der Praxis sowieso nie ausgeführt, weil das technisch fast unmöglich war, das auch wirklich regelkonform umzusetzen. Deshalb wurde konsequenterweise die Qualität der Dachabdichtung in der Fachregel auf das damalige K2-Niveau angehoben. Also, wir haben nicht die Praxis verwässert, sondern das Gegenteil. Wir haben die Praxis in die Fachregel überführt. Und damals ist die DIN 18531 diesen Schritt nicht mitgegangen. Es blieben alle Klassen, ja, und vor allen Dingen auch K2 und K1 in der Systematik, ja, blieb weiter bestehen. Und das war die große Diskrepanz, die du angesprochen hast. Aber jetzt so eine kleine Beruhigung, und im Prinzip da war auch der ZVDH und vor allen Dingen auch unser Flachdachausschuss, weil da ja teilweise auch Mitglieder in dem DIN-Ausschuss mitarbeiten, nicht ganz unbeteiligt, Gott sei Dank. Ja, in der neuen DIN 18531 sieht das jetzt anders aus. Auch hier sind die Eigenschaftsklassen, Beanspruchungsklassen, Qualitätsstufen K1 und K2 rausgeflogen. Und deshalb hat sich die Norm in diesem Punkt ganz klar der Flachdachrichtlinie angepasst. Und das, ja, ist für die Praxis ein sehr großer Vorteil. Das macht die Planung und vor allen Dingen auch die Ausführung sicherer. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt.
Das ist schon mal richtig gut. Und wir kommen ja auch nicht herum, wenn wir über Flachdächer reden, müssen wir auch über Gefälle reden. Ich habe tatsächlich auch aktuell ein Thema hier bei uns in Freiburg, wo es auch wieder um das Thema Gefälle ging. Und da haben wir ja immer das Problem, Gefälle oder nicht. Und erklär doch mal, stell dir mal vor, ich wäre jetzt irgend so eine 10-jährige Nase, ja, die keine Ahnung von Handwerk, Dachdecken und Gefälle hat. Erklär mir doch mal so, dass ich auch als Kind verstehen würde, wie es sich mit dem Gefälle verhält. Muss denn ein Flachdach Gefälle haben und darf Wasser drauf stehen bleiben? Die Frage der Fragen.
Ja, eigentlich sind das ja schon direkt zwei Fragen. Also die erste Frage, muss ein Flachdach Gefälle haben? Die ehrliche Antwort ist jein. Kommen wir nochmal drauf. Ja. Zweite Frage, darf Wasser drauf stehen bleiben? Die Antwort ganz klar ja. Das war jetzt so für dein 10-jähriges Ich. Ja, wenn wir uns das etwas genauer anschauen, dann müssen wir etwas weiter ausholen. Und zwar die Flachdachrichtlinie unterscheidet beim Gefälle drei Arten neuerdings. Und zwar das planerische Gefälle und das ausgeführte Gefälle. Das hatten wir vorher schon gehabt. Jetzt gilt noch das vertraglich vereinbarte Gefälle. Also fangen wir mal mit dem planerischen Gefälle an. In der Flachdachrichtlinie steht sinngemäß, Flachdächer sollen mit 2% Gefälle geplant werden. Das ist die Regel. Damit meint man eine Gefälledämmung mit 2%. Da steht aber soll. Eine bedingte Forderung. Wenn es immer ginge, würde man muss schreiben. Also, das heißt, das ist der Standard, von dem man in begründeten Ausnahmefällen abweichen darf. Die Fachregel nennt dafür auch Gründe. Zum Beispiel, ja, wenn man niedrige Anschlusshöhen hat, ja, wenn man irgendwie baurechtliche Zwänge hat, ja, wenn es ein Retentionsdach ist und, oder eine Intensivbegrünung und. Es gibt also durchaus Ausnahmetatbestände, dann darf man weniger Gefälle planen oder sogar überhaupt kein Gefälle planen, wenn man im Prinzip einen Grund dafür hat. Also früher, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu der Logik K1 und K2, die Älteren, die werden das wissen, war ja die Forderung wie folgt: Wenn du kein 2% Gefälle ausführst, dann musst du eine höhere Abdichtungsqualität von K2 ausführen. Ja, und diese Kopplung gibt es jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, die Ausführungsqualität sowieso K2-Niveau hat. So, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, das ausgeführte Gefälle. Das ist das Gefälle, was wir tatsächlich auf der Abdichtung nachher auch messen, was wir im Prinzip feststellen. Und da sagen beide Regelwerke, sowohl die 18531 als auch die Flachdachrichtlinie, das ausgeführte Gefälle darf und wird in der Regel auch vom planerischen Gefälle abweichen, zum Beispiel durch Ebenheitstoleranzen, durch Biegungen, Unebenheiten im Untergrund und. Und übrigens, bei der Messung werden Bahnüberdeckungen nicht mitgemessen, sondern wir betrachten die eigentliche Fläche. Und dann, ja, das dritte, das vertraglich vereinbarte Gefälle, das ist aber eher die Ausnahme. Soll aber geben, dass man mit seinem Auftraggeber ein bestimmtes Gefälle explizit als Beschaffenheit vereinbart. Ja, und dann muss ich am Ende auch genau das vereinbarte Gefälle liefern. Die Flachdachrichtlinie weist jetzt zu Recht auch darauf hin, dass das einen erhöhten Planung, Nivellieraufwand und am Ende auch Zeitaufwand bedeutet, gerade in der Sanierung oder ja, beim Neubau, wenn man im Prinzip dann warten muss, bis die Betonplatte dann halt auch ausgeschaltet ist. So, das war die erste Frage. Jetzt zu deiner zweiten Frage. Darf Wasser auf dem Dach stehen bleiben? Ja, Es darf, und das ist auch jetzt sogar noch besser geregelt, und zwar in der 18531 als auch in der Flachdachrichtlinie. Da steht also jetzt auch drin, ja, bei Dachflächen mit einem ausgeführten Gefälle, kleiner gleich 5%, kann es durch Toleranzen zu Pfützenbildung kommen, ja, und das hat die Konsequenz, dass auch zeitweise stehendes Wasser als zulässig, ja, beschrieben wird. Und das ist neu. Also, dass man sagt, okay, stehendes Wasser ist zulässig. Das macht uns das als Dachdecker auch ein bisschen einfacher. Karl-Heinz, du kennst das. Es gibt immer viel Gesprächsbedarf für wenig stehendes Wasser auf dem Dach. Und das nervt einfach, weil man dann immer wieder von vorne anfängt. Natürlich ist es wichtig, dass alle anderen Regeln, Anforderungen eingehalten werden. Also, nochmal zusammengefasst. Ein Flachdach soll in der Regel mit 2% Gefälle geplant werden. So steht es in der Fachregel. Ja, in der DIN, in der Norm steht drin, sollte mit 2% Gefälle geplant werden. Also wir haben eine bedingte Forderung. Die DIN sagt, das ist eine Empfehlung, wobei eine ernst gemeinte Empfehlung. Aber es muss nicht immer 2% Gefälle haben. Kann es auch und wird es auch wahrscheinlich in der Praxis nicht. Und ja, Wasser darf stehen bleiben, Pfützenbildung bis zu 5% Neigung sind erlaubt und sind auch zulässig. Und das gehört zum normalen Erscheinungsbild eines Flachdachs dazu, dass Wasser auch mal auf dem Dach stehen bleibt. Punkt.
Das finde ich auch wirklich gut, dass das jetzt gelöst wurde, weil auch ich kenne diese Diskussion schon immer. Und vor allem spannend finde ich es auch, du sanierst irgendwelche Dachterrassen, wo du gar keine Chance hast, ein Gefälle mit 2% herzustellen, weil der Ablauf am Ende der Welt liegt, ja, oder du Türanschlüsse hast, die nicht hoch genug sind oder bestehende Ränder, die verbleiben müssen aus optischen Gründen. Das heißt, du hast da immer diese Diskussion. Und lustig finde ich es, wenn du so eine Sanierung ausführst, während es trocken ist, redet eigentlich kaum jemand drüber. Aber du erlebst es ja auch ganz oft, du sanierst das Dach, ja, Abdichtung ist fertig, Kiesbelag und Plattenbelag ist noch keiner drauf. Es regnet die ganze Nacht, am nächsten Morgen klingelt das Telefon, Kunde ruft an, sagt sie, bei mir steht 2 Zentimeter Wasser auf der Terrasse. Ja, ist so. Allein schon im bituminösen Bereich finde ich, allein schon durch die Überlappung hast du ja das Problem, dass einfach auch Wasser stehen bleibt, ja. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das jetzt endlich mal klar ausgesprochen wurde. Also das ist schon ein großartiger Schritt nach vorne. Denn es gibt zum Beispiel ja auch immer das Problem, wir haben ja auch Bausachverständige, Michael, die jetzt nicht so sehr aus dem Dachdeckerhandwerk kommen. Und was machen die in der Regel? Die zitieren ja eins zu eins die Fachregeln. Und wenn dann natürlich in der Fachregel drin steht, Gefälle, Punkt, dann hast du natürlich ein Problem. Ja, das kannst du ja gar nicht anders machen. Sachverständige wie du, die schon viele Jahrzehnte im Dachdeckerhandwerk unterwegs sind, die wissen das. Ich vergleiche das immer so. Wenn du mir jetzt ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das ist mir persönlich einfach wichtig, wenn du mir jetzt ein Medikament gibst mit einem Beipackzettel, dann sage ich jetzt, ich bin jetzt Medikamentensachverständiger. Dann zitiere ich den Beipackzettel und schreibe darüber einen Bericht. Dann wirst du vielleicht sagen, ja, falsch ist das nicht, weil er hat ja genau das zitiert. Also ich vergleiche das jetzt mit den Fachregeln, was da drin steht. Aber es kommen ja viele andere Faktoren dazu. Und die muss man halt berücksichtigen. Und da bin ich froh, dass das A geändert wurde und B, dass du das jetzt so gut mal herausgearbeitet hast in unserem Podcast. Ich glaube, dieser Podcast wird sehr hilfreich für viele Kolleginnen und
Ja,
Kollegen
auf alle
sein.
Fälle. Wichtig ist auch wirklich, wichtig ist, dass man im Prinzip die Erwartungshaltung seines Kunden
Ja.
im Prinzip auch erfragt und dass man darüber spricht. Also nochmal, wir können ja in der Fachregel nur den Standard abbilden. Wir können sagen,
Ja.
okay, das ist richtig, ja, das ist regelkonform. Aber stell dir mal vor, ja, du hast ein Emerson-Dach mit
Ja.
50.000 Quadratmeter, da hast du einen kleinen See drin, den
Ja.
siehst du möglicherweise gar nicht auf dem Dach. Jetzt hast du aber eine Dachterrasse von 2 Quadratmeter und da
Ja.
steht direkt vor der Tür steht eine Pfütze von
Ja.
irgendwie, keine Ahnung, 20 Quadratzentimeter und das regt den Bauherrn auf und vielleicht
Ja.
sogar auch mit Recht, weil er damit gar nicht gerechnet hat. Weil das hätte man können vielleicht durch ein paar kleine, sagen wir mal, Kompensations, was ist, eine Handvoll Schüttung ausgleichen.
Ja,
Ja,
ja.
darum geht es am Ende des Tages. Natürlich haben wir Regelwerke, die Spielregeln definieren. Das heißt aber nicht, dass der Kunde dadurch zufrieden ist, wenn er
Es
eine
geht ja
andere
eigentlich,
Erwartungshaltung hat.
Michael, ich finde, es geht ja bei den Fachregeln eigentlich um ein Thema, Schäden zu vermeiden.
Genau.
Und es geht nicht darum, irgendwelche Rechtsanwälte zu befriedigen, ja? Also das muss man einfach vielleicht auch mal klar ausdrücken. Ich verstehe, dass es Fachregeln gibt, weil wenn du halt nicht fachregelkonform arbeitest und es treten Schäden auf, das ist nicht in Ordnung für die Kunden, ja? Also wenn Kunden durch neu sanierte Dächer Probleme bekommen, das kann es nicht sein. Aber wenn du Ausführungen wählst, die sich nicht nur bewährt haben, sondern auch funktionieren und auch jetzt mit der neuen Fachregel auch noch durchaus abgedeckt sind, dann ist ja eigentlich alles im grünen Bereich.
Ja, das muss funktionieren, genau wie du sagst. Es muss funktionieren. Und wir schreiben in die Regeln rein, wie es funktioniert, im Standard
Ja.
funktioniert. Wenn es auf eine andere Art und Weise funktioniert, ist es ja auch gut. Weißt du? Also, ein dummes Beispiel. Ja, da steht zum Beispiel drin, die Windsorgbefestigung durch Kleben und so weiter, stehen die Anzahl der Klebestreifen drin. Meine Fresse, wenn da jetzt mal eine Dämmplatte dabei ist, die weniger Klebestreifen hat und die fliegt trotzdem nicht weg und ich kann
Ja.
das sogar vielleicht durch einen praktischen Versuch nachweisen, dann fällt doch da, bricht doch die Welt nicht zusammen, nur weil da keine drei Klebestreifen im Randbereich sind, sondern nur zweieinhalb. Ja, also das meine ich damit. Und wie gesagt, das definiert den Mindeststandard. Nach oben muss natürlich immer ein bisschen Luft sein.
Wir brauchen ja auch praktikable Lösungen. Ja, es macht ja nichts, wenn wir Fachregeln auf den Weg bringen, die unseren Kolleginnen und Kollegen nur Probleme bereiten. Ja, wir müssen Lösungen finden, damit Kunden, jeder, der mich kennt, weiß, Qualität und Produktivität ist nicht verhandelbar. Punkt. Das heißt, wenn du eine Leistung ausführst, muss die in Ordnung sein. Fertig. Ja, aber wir brauchen jetzt kein Regelwerk, das uns ständig quasi Probleme bereitet, weil halt irgendjemand kommt und meint, das ist jetzt nicht in Ordnung. Aber bevor wir jetzt komplett abschweifen, möchte ich mal wieder ein bisschen zurück zu unserem eigentlichen Podcast kommen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Qualität gesprochen und ich möchte jetzt vielleicht mal noch das Stichwort auf die Materialqualität bei Polymerbitumenbahnen lenken. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir zunehmend auch Qualitätsprobleme mit unseren Polymerbitumenbahnen haben. Irgendwie kriegen das die Hersteller nicht mehr so richtig in den Griff. Bahnen schrumpfen und im Längsstoß und haben am Ende nicht mehr die notwendige Überdeckung. Da wurde doch jetzt auch was in den Flachdachrichtlinien geregelt, oder?
Genau, das wird jetzt auch nochmal geregelt, aber man muss halt dazu sagen, das ist einfach eine Symptombekämpfung. Ja, die Ursache nach wie vor der Schrumpf, den kriegen wir damit auch nicht weg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also Ausgangspunkt, bestimmte Polymerbitumenbahnen. Am Anfang hieß es immer die billigen, aber mittlerweile haben wir auch bei den mittelpreisigen Bahnen, teilweise auch bei höherpreisigen Bahnen, haben wir das Problem, ja, dass die, gerade die mit Polyesterfliesenanlage, die Oberlagsbahnen, die neigen dazu, ja, im Laufe der Zeit zu schrumpfen. Und das passiert hauptsächlich über die Fließeinlage, die zieht sich zurück. Ja, die Folge, die Überdeckung im Nahtbereich, also das heißt bei den 5-Meter-Bahnen, die wird dann etwas kleiner und im Extremfall ist das dann unter dem erforderlichen Mindestmaß, was die Flachdachrichtlinie im Prinzip regelt. Und die Flachdachrichtlinie reagiert darauf mit zwei Maßnahmen, und zwar die erhöhte Überdeckung im Querstoß. Und zwar, das ist eine Muss-Regelung. Also bei Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Polyesterfliesenanlage als oberste Lage. Und zwar, ja, da ist die Bahnenüberdeckung im Querstoß zu vergrößern. Das ist wichtig, ja. Und die Fachregel empfiehlt hier ein Überdeckungsmaß von 12 cm zum Zeitpunkt der Verlegung. Auch wichtig. Wenn später jemand hingeht und es sind keine 12 cm, dann muss man im Prinzip jetzt sagen, okay, aber bei der Verlegung hat es vielleicht anders aussehen. Ich weiß nicht, wie wir das regeln sollen, tatsächlich in der Praxis. Soll ich jetzt bei jedem Bahnstoß, soll ich dann einen Zollstock dran halten, soll es dokumentieren? Ich weiß es nicht, ja. Aber das Ziel ist es, und deshalb kann ich das auch nachvollziehen, dass wir hier noch ein gewisses Reservemaß haben, wenn die Bahn ein Stück zurückschrumpft. Aber nochmal, dann haben wir immer noch den Quer, also haben wir immer noch den T-Stoß. Ja, und deshalb wird hier beim T-Stoß ein Schrägschnitt gefordert. Aber bitte auf der Unterdeckung, nicht auf der Überdeckung. Ich habe schon andersherum gesehen. Ja, gerade beim T-Stoß treffen ja mehrere Überdeckungen zusammen. Dort entsteht dann der Schrumpf durch, ja, und vor allen Dingen haben wir dann auch hohe Spannungen und Aufwerfungen. Durch den Schrägschnitt wird diese Spannung aus der Ecke herausgenommen und die Nahtzone in dem Bereich etwas entschärft. Aber wie gesagt, die Betonung liegt auf etwas. Aber es ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir reden über Symptombehandlung. Die Ursache ist weiterhin das Schrumpfverhalten der Polyesterfließanlage. Also es ist eine Materialqualität. Und langfristig kommen wir nicht umhin, und das ist auch wichtig, dass wir das auch nochmal ansprechen, die Anforderungen an die Qualität ja zu erhöhen. Und zwar können wir das als Dachdecker in unserem Produkt Datenblättern. Hier können wir nachschärfen, weil das ist im Prinzip auch ein Teil unseres Regelwerks. Im Bereich der Norm, der DIN, haben wir nur einen begrenzten Einfluss. Aber in dem Produkt Datenblätter, da können wir Einfluss nehmen und das werden wir auch tun. Also nur wenn wir an dieser Stelle auch nachjustieren, dann bekommen wir das Problem wirklich ja, an den Wurzeln zu packen. Gepackt.
Sehr, sehr spannend. Also es ist lustig, wir verwenden jetzt seit knapp 59 Jahren oder seit 59 Jahren dieselben Bitumenbahnen, ja, schon immer vom selben Hersteller. Wir hatten das Schrumpfen tatsächlich noch nie, aber wir haben auch schon immer die hochwertigsten Bahnen verwendet. Also wir arbeiten grundsätzlich immer schon am oberen Ende. Aber es ist spannend, ich höre das immer mal wieder, dieses Schrumpfen, dass das auftreten kann. Ich selbst habe es zum Glück in meiner Firma noch nicht erlebt. Aber kommen wir auch wieder zurück. Ich kann mich erinnern, dass wir in den Flachdachrichtlinien bei der Wärmedämmung unter PV-Anlagen für Mineralfaser mindestens 70
Kilopascal.
Kilopascal, ja, fällt mir immer schwer, Kilopascal bei 10% Stauchung gefordert haben. In der DIN 18531 war die Mineralfaserdämmung für PV lange überhaupt nicht aufgeführt. Mit anderen Worten, man durfte eigentlich keine PV-Anlage auf Mineralfaserdämmung stellen. Hat sich das nun geändert?
Ja, es hat sich geändert. Das ist halt, war halt auch so eine sehr, sehr ungünstige Situation, weil Physik und Naturgesetze ist ja völlig egal, welche Regel Vertragsgrundlage ist, ob die DIN oder die Fachregel, ja. Es hat sich jetzt zum Glück geändert und zwar zugunsten der Mineralfaserdämmung. Wir haben das in der Flachdachlinie schon etwas länger drin, dass wir bei PV-Anlagen auf Flachdächer mit Mineralfaser eine Mindestdruckspannung von 70 Kilopascal fordern. Das war im Prinzip schon die ganze Zeit. Also wir sagen ja auch, eine PV-Anlage macht ein Dach zu einem genutzten Dach. Und dann ging es auch darum, dass wir eine druckverteilende Unterlage noch fordern, und zwar schon während der Montage. Das heißt also, dass man nicht während der Montage die Wärmedämmung kaputt latscht. Da haben wir im Prinzip das Problem, wenn du die Mineralfaserdämmung runtertrittst, das passiert übrigens auch mit Styropor, mit EPS, mit 100 kPa, und du hast im Prinzip diese Befestiger, die starr sind, dann ist die Dämmung tief, der Befestiger guckt raus, ja, und irgendwann trittst du dann quasi den Befestiger durch die Abdichtung. Ja, das war ganz wichtig und das ist sehr oft passiert. Also bei der alten DIN 18531, also vor jetzt August 25, war die Mineralfaserdämmung quasi nicht vorgesehen. Also war eigentlich gar nicht abgedeckt, durftest du es auch nicht machen, wenn du die DIN vereinbart hast. Das ist jetzt aber andersrum. Also hier ist es auch so. Die MIFA ist grundsätzlich als Untergrund für eine PV-Anlage zulässig. Also, wie gesagt, wenn wir mindestens 70 kPa haben und wenn eine lastverteilende Schicht als lastverteilende Unterlage schon während der Montage aufgebracht wird. Das ist ganz wichtig. Und damit ziehen die 18531 und die Flachdachrichtlinie bei diesem Thema endlich an einem gleichen Strang. Man muss aber dazu sagen, die 70 kPa, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Ja, die sind bei älteren Dächern ist das nicht da. Das muss man ganz klar sagen. Das sind meistens ja weniger Druckbelastbarkeit bei den alten Mineralfaserdämmungen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, also dass man sich dann nicht das Problem des Daches zu seinem eigenen Problem macht. Im Zweifel mal mit dem Kunden sprechen und sagen, nee, eigentlich dürfen wir da überhaupt keine PV-Anlage drauf machen. Also nur mal so, by the way, wenn wir schon mal dabei sind.
Du Michael, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Wir haben ja bei uns in Baden-Württemberg schon die Solaranlagenpflicht. Andere Bundesländer ziehen jetzt nach. Und in Baden-Württemberg ist es sehr streng geregelt. Da kommst du fast nicht raus aus der Nummer, um zu erklären, warum du keine Solaranlage drauf baust. Das heißt, könnte dann auch, wenn du ein älteres Dach hast, wo die Mineralwolldämmung nicht geeignet ist, aber das trifft ja in dem Fall nicht zu, weil du bei einer Sanierung hast du ja sowieso neue Dämmung. Also von daher ist das wahrscheinlich eher kein Problem.
Dann ist das tatsächlich eine Sache der Planung, ja.
Ja.
Also ich glaube, wir können alleine mal da einen Podcast machen, auf welche Dinge man überall achten muss, gerade bei
Ja.
Flachdach und einer PV-Anlage. Da wird viel, viel Mist gebaut und da haben wir so viel, da haben wir die Fachregeln, wir haben die Normen, wir haben öffentliches Baurecht, wir haben Brandschutz, wir haben Statik, ja, wir haben die Versicherung und. Das wäre ein komplett eigenes Thema. Also PV-Pflicht, ich sehe es eher als PV-Chance, ja, wie für eine Pflicht. Jetzt ist ja
Ja,
nächstes
ja.
Jahr auch Nordrhein-Westfalen dran. Und also ich sehe das als eine große Chance auch für unser Gewerk.
Ja. Fachkräfte brauchen wir halt, ne? Also das ist der Fachkräftemangel. Also ich sehe momentan nicht das Problem, dass wir das nicht alles montieren und machen und tun könnten, aber irgendwie gehen uns halt die Mitarbeiter aus und das ist aber auch wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Bleiben wir nochmal bei der Solaranlage und der Abdichtung. Die neue DIN 18531 sagt ja ziemlich deutlich, die Abdichtung darf nicht zur lasttragenden Befestigung von Solaranlagen genutzt werden. Die Flachdachrichtlinien formulieren das ein bisschen anders. Was heißt das jetzt konkret für die Praxis? Also was ist erlaubt, was ist tabu, vor allem wenn jemand PV-Unterkonstruktion direkt auf der Abdichtung verkleben will? Dieses Thema gibt es ja.
Ja, das gibt's ja. Und es gibt da auch wirklich auch ernsthafte Hersteller, die wir ja beide kennen und auch beide schätzen. Und die haben da Systeme. Und das funktioniert ja auch zumindest nach meinem Wissen in der Praxis. Also mir sind jetzt hier keine Schäden bekannt. Und das ist auch das, was ich persönlich dann irgendwie auch wieder komisch finde, dass dann auf einmal in der DIN 18531 Teil 1 steht da wörtlich und ich zitiere: Die Abdichtungsschicht darf nicht zur lastverteilenden Befestigung von Solaranlagen, zum Beispiel durch Kleben oder Schweißen, genutzt werden. Ja, das heißt eigentlich eindeutig, du darfst keine PV-Anlagen und der Konstruktion darfst du auf die Abdichtung aufschweißen oder aufkleben. Also wir die gibt's sowohl für Bitumen als auch für hochpolymere Abdichtungsbahnen. Und das ist im Prinzip so ein klein bisschen das Problem, was wir jetzt haben. Ich weiß nicht, worauf sich dann im Prinzip jetzt diese Forderung tatsächlich stützt, ob die Norm da andere Informationen hat, wie ich jetzt zum Beispiel, weil mir sind da keine, also ich sage jetzt mal die ernsthaften Hersteller. Natürlich, was du auf TikTok siehst, du schickst mir ja auch manchmal so Videos, ja, wo so im Prinzip so ein Teller mit Silikon aufklebe, das ist damit nicht gemeint, also sondern wirklich die ernsthaften Hersteller. So an der Flachdachrichtlinie steht es, ja, ich will nicht sagen das Gleiche, es ist etwas anders ausgedrückt, und zwar ja durch die Abdichtung aufgestellte Anlagen dürfen keine Kräfte in die Abdichtung eingeleitet werden, die zu Schäden führen können. Hier steht jetzt nochmal explizit, ja, zu Schäden führen können. Also es muss kein Schaden entstanden sein, sondern die Möglichkeit reicht tatsächlich schon so ein Stück für die Bewertung aus. Also in der Praxis heißt das so, in der 18531, nach der 18531, darfst du keine PV-Anlagen und deren Unterkonstruktion auf die Abdichtung kleben, schweißen, ja, wenn die Verbindung lasttragend wirken soll. Und das ist ja so, warum klebst du sonst drauf? Nur für Spaß, macht ja keiner. Ja, in der Flachdachrichtlinie wäre es theoretisch denkbar, aber nur dann, wenn nachweislich keine horizontalen oder vertikalen Kräfte über die Verbindung in die Abdichtung eingeleitet werden, die zu Schäden führen können. Bumm. Also so ist das jetzt im Prinzip geregelt. Also für diejenigen, die jetzt solche Systeme anbieten, dann sollen sie ganz klar sagen, wir machen das nach der Flachdachrichtlinie, sonst passiert nichts. So. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Man muss das erstmal ein bisschen verdauen. Ich habe da auch zweimal hingucken müssen und habe gesagt, jo, das ist sehr stringent.
Ich habe gelesen, dass es in der neuen Flachdachrichtlinie auch eine zusätzliche Anforderung zur horizontalen Randfixierung gibt. Was gibt es da Neues und wofür ist diese Fixierung überhaupt?
Naja, die horizontale Randfixierung, die sorgt im Prinzip vereinfacht gesagt dafür, dass unser Dachaufbau, also Dämmung, Abdichtung, sonstige Aufbauten nicht seitlich wandern oder abscheren, sondern die sollen da bleiben, wo sie im Prinzip sind, und dadurch werden sie gehalten. Auch das ist so ein bisschen eine Symptombekämpfung. Also die nimmt horizontale Kräfte auf, zum Beispiel aus Gefälle, Temperaturschwankungen oder aus PV-Anlagen, aber natürlich auch aufgrund bestimmter Materialeigenschaften. Also was ist neu? Sowohl die DIN 18531 als auch die Flachdachrichtlinie verlangen jetzt bei einer linearen Randfixierung mit Einzelbefestigern, es geht nicht um die Schienenbefestigung, sondern um die Einzelbefestiger, jetzt eine Mindestanzahl von 4 Befestigern pro laufenden Meter. Und die Flachdachrichtlinie geht sogar noch einen Schritt weiter und legt fest, und zwar, dass die Befestiger, die dürfen jetzt nur noch auf dem Dach, ja, nicht mehr im Prinzip an der senkrechten Wand befestigt werden, sondern da, wo tatsächlich auch man die Kräfte ganz gut halten kann. Also in der DIN 18 531 steht da so nicht drin, sondern nur, dass die vier Befestiger gebraucht werden. Also als Alternative stehen uns ja weiterhin noch die Liegebefestigung mit den Befestigungsschienen zur Verfügung. Ich glaube, das wird ja auch in der Praxis sehr, sehr oft gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber du machst auch, glaube ich, viel Bitumen,
Wir
Karl-Heinz.
machen viel Bitumen,
Ja,
ja.
dann ist das in der Regel, wenn du eine vernünftige Dämmung ausführst, auch kein Thema, weil ja, wann musst du fixieren? Also da geht es im Prinzip darum, wenn du eine lose verlegte einlagige Abdichtung hast, ja, wenn die Unterkonstruktion schwingt, beispielsweise aus Stahl-Trapezflächen besteht, außer wenn du einen vollflächig verklebten Aufbau mit, ja, zum Beispiel Formglas oder sowas hast, oder wenn du einen Aufbau ohne schweren Oberflächenschutz hast mit Wärmedämmstoffen, ja, die geklebt werden, und zwar mit einem Kaltklebestoff, der Nachklebeeffekt hat, beispielsweise Adhesivklebern. Jetzt kommt's, ja, auch bei Bitumenabdichtungen ohne schweren Oberflächenschutz, und zwar dann, wenn du eine EPS-Dämmung hast mit weniger als 150 kPa, also die alten PS20-Dämmplatten, dann auch, wenn du eine massive Betondecke hast. Also ist ein Thema für sich, schaut mal rein, ja. Also wie gesagt, wenn ihr Schienen macht, hat sich da nicht viel geändert, mit Einzelbefestiger einer mehr auf dem laufenden Meter.
Spannend. Bleiben wir noch kurz beim Oberflächenschutz. Mir ist aufgefallen, dass die Dachbegrünung in der neuen Flachdachrichtlinie planerisch priorisiert wird. Da steht ja sinngemäß, sie sei als Oberflächenschutz besonders geeignet. Was genau steht da und warum ist das so ein besonderes Signal?
Ja, genau. Also das hast du wirklich sehr gut gemerkt. Und zwar in der Flachdachrichtlinie wird die Dachbegrünung ausdrücklich, ja, als schwerer Oberflächenschutz auch geführt, klar. Und es heißt sinngemäß, dass es besonders geeignet ist. Das heißt also, die Flachdachrichtlinie priorisiert Gründächer. Und das ist neu, sowas haben wir so noch nie gehabt, weil normalerweise sagen die Regelwerke, ist zulässig geeignet oder nicht geeignet. Und hier wird zum ersten Mal, zumindest kenne ich das so nicht, eine bestimmte Art des Oberflächenschutzes, nämlich die Dachbegrünung, als besonders geeignete Lösung empfohlen. Das heißt also, nicht nur kann man machen, sondern ja, man soll es ernsthaft in Erwägung ziehen, man soll es also vorrangig mitdenken. Und warum ist das so? Hintergrund ist, ja, unsere Fachregel ist ja im Prinzip keine eindimensionale Norm, sondern wir arbeiten ja im Prinzip interdisziplinär auch verschiedene Ausschüsse zusammen. Wir haben ja vorhin auch festgestellt, wir haben 18 Ausschüsse, die sich mit der Technik beschäftigen. Und hier war es tatsächlich so, dass zwei Ausschüsse zusammengearbeitet haben. Zum einen der Flachdachausschuss und ja, zum anderen der Ausschuss Umweltschutz, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Ja, das war im Prinzip gerade diesem Ausschuss sehr, sehr wichtig. Und das Ergebnis, ja, aus dieser interdisziplinären Zusammenarbeit war dann halt so, dass die Dachbegrünung priorisiert wird. Und zwar, weil sie die Dachabdichtung schützt. Ja, also wir sind in der Planung. Das ist im Prinzip ein Planungshinweis. Wir reden nicht über die Ausführung, sondern das ist ein Plan, ein Planer, ein Planungsding. Und wir sind ja sehr oft auch Planer und Ausführenden in einer Person. Ja, die Dachbegrünung schützt die Abdichtung. Ja, also dauerhaft vor UV-Temperaturextremen und so weiter. Sie bietet im Prinzip eine Wasserretention, entlastet die Entwässerung, ja, verbessert natürlich auch den sommerlichen Wärmeschutz, das Mikroklima und natürlich die ganzen anderen Themen, Nachhaltigkeit, Klimaanpassung und so weiter. Die sind da quasi, wir sind dann natürlich quasi nochmal ein zusätzliches Gimmick, was hier noch da mit dazu kommt. Das heißt also, ja, die extensive Begrünung ist quasi jetzt faktisch Stand der Technik beim schweren Oberflächenschutz. Kann man nicht wegdiskutieren, muss man ganz klar sagen. Es das heißt nicht, dass andere Lösungen verboten werden, aber die Flachdachrichtlinie priorisiert das. Muss man dazu sagen, wahrscheinlich ist es so, bei euch zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ja viele Kommunen, da kommst du ja gar nicht mehr drum rum. Ja. Das ist auch tatsächlich in anderen Bundesländern so, muss man mal gucken. Aber auch hier, selbst wenn du mehrere Optionen hast, kommst du um die Planung nicht drum rum, bei der Planung nicht drum rum, das auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Also wenn nichts dagegen spricht, ist das die bevorzugte Variante.
Ja, ich finde es gut. Also klar, es ist ein zusätzlicher Aufwand, es macht die Sache auch etwas teurer, vor allem wenn du intensiv begrünte Dächer machst. Aber ganz ehrlich, wer mich kennt, weiß, seit so 2020, auch mit Corona, beschäftige ich mich auch sehr mit dem Klimawandel. Und vor kurzem habe ich eine Paxson-Studie aus dem Jahre 1982, glaube ich, gelesen, die exakt schon vorhergesagt hat, was passieren wird mit der Erwärmung. Und es sieht tatsächlich so aus, dass wir bis im Jahr 2050 die 3 Grad Klimaerwärmung gegen vorindustrielles Niveau knacken. Das bedeutet, es wird unfassbar viel heißer in unseren Städten und Unwetter, Starkregen werden zunehmen. Und man muss wissen, bei hohen Temperaturen in den Städten ist die Sterblichkeit von Kleinkindern und von älteren Menschen nimmt dramatisch zu. Und da gibt es nur eine Lösung: Begrünung, Fassade, Dach. Man muss wieder grüne Oasen in den Städten, man muss auch renaturieren. Also deswegen, ich weigere mich gar nicht mit solchen Entwicklungen, sondern bei mir läuft man damit offene Türen ein. Und im Idealfall ist ja auch so, wenn du irgendwo was baust und du nimmst Begrünung, Erdeben weg, dann macht es natürlich Sinn, die oben wieder drauf zu packen. Und ich bin immer wieder begeistert. Du, es gibt ja Dächer mit fantastischen Dachgärten. Das ist ja ein Traum, ja. Also es hat schon sehr viel Qualität. Aber kommen wir so langsam mal zum Schluss. Und wir können nicht über Flachdach sprechen, ohne auch das Thema Inspektion und Wartung mit reinzunehmen. Was verlangt denn die DIN 18531 und die neue Flachdachrichtlinie ganz konkret? Also wie oft muss ich überhaupt aufs Dach? Was kann beziehungsweise soll ich meinem Kunden sagen? Und vielleicht gleich dazu, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Inspektion und Wartung?
Ja, okay. Diesmal ist es wirklich so, dass wir da auch ein paar konkretere Vorgaben haben innerhalb der einzelnen Regelwerke. Das heißt also, ein Dach ist kein wartungsfreies Bauteil. Das ist schon mal die erste Botschaft. Also fangen wir mal mit den Begrifflichkeiten an. Also Inspektion ist quasi gucken, nicht anfassen. Das heißt also, ja, bei einer Inspektion geht es um die Feststellung des Ist-Zustandes. Du stellst also fest, wie ist das Dach und so weiter und gibst dann möglicherweise Empfehlungen in Form auch einer Dokumentation. Bei der Wartung ist es so, nicht nur gucken, sondern auch anfassen. Das heißt also, hier geht es um die Herstellung bzw. Erhaltung des Sollzustandes. Also Gullis, ja, müssen gereinigt werden und so weiter. So kleine Undichtheiten werden im Prinzip beseitigt, bevor es zum Schaden führt. So, was sagen unsere beiden Regelwerke? Die DIN 18531 Teil 4 sagt ganz klar, Inspektionen müssen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Also bei der Wartung ebenfalls auch mindestens einmal im Jahr, idealerweise direkt im Zusammenhang mit einer Inspektion. Bei der Flachdachrichtlinie geht es genauso, die setzt noch eine drauf. Also Inspektionen sollen zweimal im Jahr stattfinden, das ist eine Sollforderung, ja, zum Beispiel Frühjahr oder Herbst. Oder bei außergewöhnlichen Ereignissen, Sturm und so weiter, Hagel, Starkregen, Wartungen muss mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Und hier empfiehlt es sich auch, also das mit einer Inspektion zu verbinden. Also nicht, dass man ja sagt, okay, jetzt ganz stringent hier zweimal Inspektion, einmal Wartung, mache ich im Prinzip im Winter, mache ich eine Inspektion und dann einen Tag später mache ich nochmal die Wartung dazu. Natürlich kann man das miteinander verknüpfen. Also, der Praxis heißt das, wir müssen so ein bisschen unsere Kunden jetzt auch darauf hinweisen, auch verstärkt darauf hinweisen, mindestens mal eine Inspektion und eine Wartung im Jahr und ein Dach ist im Prinzip ja kein wartungsfreies Bauteil, heißt, und dann natürlich auch ja die Dokumentation dazu und so weiter. Wir haben auch vom ZVDH haben wir Wartungsprotokolle, wir haben Inspektionsprotokolle, wir haben auch Protokolle, wir haben auch Musteranschreiben für die Kunden. Das findet ihr alle im internen Bereich, also die Innungsmitglieder, die wissen das. Und ansonsten meldet euch einfach mal bei eurem Obermeister, meldet euch bei den Landesverbänden und so weiter. Und da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch die notwendigen Informationen dazu, was das angeht.
Das finde ich auch extrem wichtig, dass man diese Wartung macht, denn du wirst es auch kennen. Unwetter kommen ja meistens dann, wenn irgendwie Weihnachten, Neujahr, Feiertage, ganz oft mit viel Starkregen verbunden und ganz oft regnet es rein. Und die Ursache ist dann eigentlich selten, oder es gibt es natürlich auch, aber nicht nur kaputte Dächer, sondern verschmutzt, verstopft. Und viele Probleme, die es da gibt, die werden auch gut lösbar sein, wenn man vorher einfach eine Inspektion macht. Im einfachsten Fall wäre das eine Drohneninspektion. Du fliegst mal drüber und guckst mal, ob alles in Ordnung ist. Bei Drohneninspektionen finde ich auch den charmanten Vorteil, dass du gezielter auch Reparaturen oder Wartungen beauftragen kannst. Oder du hast halt gleich generell einen Wartungsvertrag, weil man sagt, nee, komm, wenn schon, dann machen wir es gleich richtig und dann wird alles in Ordnung gebracht und sauber gemacht. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr sinnvoll. Also von daher sollte man vielleicht auch das Thema Inspektion und Wartung wieder mehr auf den Schirm nehmen. Auch
Ja.
Gebäudeversicherungen. Auch Gebäudeversicherungen werden, wenn wir tatsächlich in die Situation kommen, dass Unwetter dramatisch zunehmen, dann werden Gebäudeversicherungen auch viel stärker hinterfragen, ob denn da auch regelmäßige Wartungen durchgeführt werden. Und das könnte unter Umständen bedeuten, wenn das Kunden oder Hauseigentümer nicht machen, dass dann die Versicherung vielleicht auch mal den einen oder anderen Schaden ablehnt. Eigentlich wollten wir noch weitermachen. Michael, zu den Flachdachrichtlinien gehören natürlich auch die Anschlüsse und auch gerade die barrierefreien Anschlüsse. Aber das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, weil wir reden dann wirklich zu lange. Es ist aber ein brutal wichtiges Thema, deswegen würde ich vorschlagen, Michael, wir warten nicht lang und schieben relativ schnell diesen Podcast hinterher, dass wir einfach auch mal darüber sprechen, wie es denn jetzt mit barrierefreien Anschlüssen aussieht, das auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer, ihr seht, es bleibt spannend, ja, und ihr könnt euch schon auf den nächsten Fachtechnik-Podcast zu diesem Thema freuen. Und Michael, ich würde sagen, an der Stelle brechen wir jetzt einfach ab. Und dir vielen herzlichen Dank für die wieder tolle Aufarbeitung. Und von meiner Seite aus wünsche ich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen, jetzt habe ich glaube ich fünfmal gesagt, alles erdenklich Gute, bleibt glücklich, gesund und erfolgreich und beschäftigt euch mit den neuen Flachdachrichtlinien.
Ja, genau. Also ich fange jetzt nicht an zu gendern. Auf jeden Fall hast du vollkommen recht. Ich glaube, das wird jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Auf der anderen Seite bauen wir hier so ein bisschen Spannung mit auf.
Ja.
Also das ist ein wichtiges Thema, barrierefreie Anschlüsse oder barrierefreie Übergänge, wie es so schön heißt. Also das machen wir dann direkt als nächstes im Podcast. Dann bleibt es ein bisschen Technik. Wir bleiben flach. Ja, und wir bauen Spannung auf. Also bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.